Das war eine kleine Erklärung zu dem Namen unserer Gemeinde, Lebendige Steine Gemeinde. Kommt was? Vom Anfang an. Ja, unsere Gemeinde hat sich den Namen gegeben, weil wir wollen, dass nicht jetzt einer, der Pastor oder die paar verantwortlichen Mitarbeiter nur in der Gemeinde was tun, sondern jeder ist ein lebendiger Stein. Wir haben ja letzte Woche auch die Predigt, war das letzte Woche? Ja, ich glaube schon. Die Predigt gehört, dass wir ein königliches Priestertum sind, dass wir von Jesus so wertgeschätzt sind und in diese tolle Position gebracht sind. Und ja, wir sind lebendige Steine, dass wir verkündigen sollen das Gute, was der Herr uns getan hat. Aber in dem Text, da war auch schon angeschnitten, dass das nicht immer so ganz glatt läuft, dass das nicht immer so ganz einfach ist, weil schon Jesus war ein Stein, an dem sich die Leute gestoßen haben. Und so ist das durch die Geschichte auch weiter geblieben. Huch. Das geht mir jetzt so schnell. Gut, aber ich habe hier mal den Stand unserer Gemeindeentwicklung vor 5 Jahren ungefähr aufgeschrieben. Da bin ich das letzte Mal eigentlich ausgereist mit dem Ziel, eigentlich bis nächstes Jahr zu bleiben. Ich bin jetzt 54, also nächstes Jahr wäre dann also die Zeit, in Rente zu gehen, und das muss halt beantragt werden und so. Also ja, aber ich will nicht damit aufhören, für den Herrn zu wirken, aber es hätte dann eigentlich nächstes Jahr sein sollen. Und ich hoffe immer noch Gelegenheiten zu haben, auch von hier aus, oder vielleicht auch nochmal Chancen zurückzugehen. Aber das war so ungefähr der Stand. Wir hatten 2 Versammlungsorte, wir hatten einen Mitarbeiterkreis. Li Xin hat in dem Jahr 2018 den Dienst in der Gemeinde beendet, aus verschiedenen Gründen, die ich jetzt nicht erwähnen möchte. Unter anderem hat uns seine Mutter auch mehr gebraucht. Wir hatten einen Mitarbeiterkreis, das hat er Li Xin eigentlich sehr weise angestellt. In China sind manche Gemeinden, die so sehr pastorbezogen sind und nur von dem einen sozusagen geleitet werden. Und er sagt, das muss auf breiterer Basis stehen. Und deswegen hatten wir diesen Mitarbeiterkreis. Und wir haben einen chinesischen Pastor und eine Diakonin. Wir sind vernetzt mit anderen Gemeinden in der Stadt und darüber hinaus, also auch im Land verteilt, in verschiedenen Gegenden haben wir Kontakte. Und das hat zum Beispiel auch 2020 sehr viel Nutzen eingebracht, dass Gemeinden aus anderen Orten dann Wuhan unterstützt haben. Auch so eine ganz interessante Sache. Wir waren im Ort auch gut vernetzt. Wir sind als lebendige Steinegemeinde so eine von den, nicht die allergrößte, aber eine von den größeren Gemeinden in der Stadt. Wichtig war uns auch, Pastoren zu schulen. Also normalerweise in Deutschland machen das theologische Seminare oder Bibelschulen oder so. In China sehen wir den Bedarf, dass die Leute in der Gemeindearbeit bleiben. Manche haben auch noch ihren Beruf oder sowas und trotzdem berufsbegleitend eben die Ausbildung zum Pastor machen. Und da waren wir sehr engagiert, besonders auch der Li Xin und auch die anderen Mitarbeiter unserer Gemeinde. Dann haben wir Schulungen in ganz vielen verschiedenen Dienstbereichen gemacht. Das fing an mit Lobpreis, das ging weiter mit Exegese, also so Bibelarbeit vorbereiten und solche Sachen, Hauskreisleiterschulung, Schulung für Sonntagsschulmitarbeiter, Schulung für dies und für das, für alles Mögliche, einschließlich auch für so Ehevorbereitung und sowas. Unsere Ziele oder meine Ziele dann, als ich 2018 nach China zurückging, waren zum einen die Vorbereitung der chinesischen Mitarbeiter zur Übernahme aller Aufgaben und zum anderen die Vorbereitung der Gemeinde, um auch bei noch stärkerer Folgung weiter wachsen zu können. Das war jetzt so innerlich mein Ziel und ich habe den Leuten auch gesagt, also gebt euch da dran, wir müssen sehen, dass ihr selbstständig seid. Wenn ich entweder 2024 rausgehe oder früher schon rausgeschmissen werde. Das war alles auch nicht klar, denn 2018 wurde die Religionspolitik immer problematischer. Das waren auch dann die Schwierigkeiten dabei, eben zum einen die zunehmende Unterdrückung aller Religionen, was dann eben auch in diesem verschärften Religionsgesetz 2018 sich sehr deutlich ausgedrückt hat. Und ihr habt es vielleicht gehört von den Uiguren und so. Das war aber nicht, das sind nicht nur die Uiguren. Die haben das nicht so publik gemacht, aber auf die Christen, auf die anderen Moslems, auf sogar auf die Buddhisten hat das genauso zugetroffen. Wer nicht die Landesflagge zum Beispiel in der Gemeinde aufgehängt hat, der war weg, der hatte seinen Versammlungsraum verspielt. Und solche Sachen. Manche haben auch noch gefordert, dass Xi und Mao aufgehängt werden. Gut, da haben sich manche einen Spaß draus gemacht und haben da die einen rechts und einen links vom Kreuz aufgehängt. Dann gab es natürlich Internetzensur. Das spielte sich zum einen ganz persönlich ab, dass eben mein Yahoo-Konto gesperrt war, dass ich zum Teil nicht an Nachrichten rankam. Aber das war auch im großen Bereich. Also 2020 haben wir versucht, dann, als wir uns nicht vor Ort treffen konnten, über das chinesische Pendant zu Zoom, dann unsere Versammlungen zu haben. Und das wurde dann relativ flott gestoppt. War einfach nicht mehr, ging nicht mehr. Und dann haben wir Zoom übernommen und das läuft bis jetzt noch. Aber wir haben schon wieder einen Plan B, also was wir dann machen, wenn Zoom auch mal gesperrt wird. Bei anderen war es genauso. Also WhatsApp ging nicht mehr, danach haben wir Signal versucht, Signal ging nicht mehr, dann haben wir Telegram versucht, Telegram ging nicht mehr und so weiter. Und schlussendlich für das große Gemeindevolk ging eigentlich nur noch das chinesische WeChat. Und das ist natürlich total überwacht. Da kommen wir gleich noch drauf. Starke Videoüberwachung habe ich eben schon angesprochen. Also es hängen ganz viele Überwachungskameras rum. Dann kam Corona mit den staatlichen Restriktionen und gesellschaftlichen Folgen. Also das war zum Beispiel... Vorher war es sozusagen eine Ordnungswidrigkeit, wenn man sich als Gemeinde versammelt hat. Ab Corona war das eine kriminelle Handlung. Auch wenn wir viel vorsichtiger waren als hier in Deutschland, sage ich jetzt mal, also mit Masken und mit Händen und so. Aber das war wirklich dann schon eine schwierige Sache und wir sind da sehr flexibel mit umgegangen. Das hieß, wir sind mal on, mal off, haben wir uns getroffen. Und zum Teil auch hybrid. Ja, die gesellschaftlichen Folgen will ich auch erwähnen, denn viele Leute wurden durch diese ganze Zeit dann, das hat die Wirtschaft betroffen, viele wurden arbeitslos, viele haben dann kein Einkommen mehr gehabt. Besonders die Männer waren da oft dann sehr betroffen. Ihr seht es besser als ich. Ich bin froh, dass wir in der ganzen Zeit trotzdem verschiedene Taufen haben konnten. Und das ist einfach für mich ein Zeichen, dass die Leute wirklich lebendige Steine waren. In dem Sinne, dass sie ihre eigenen Familienangehörigen im Blick hatten. Meistens sind das dann die Mittelalter, die also zuerst gläubig werden und die dann wirklich auf dem Herzen haben, dass ihre Eltern auch gläubig werden sollen. Und so hat hier auf der rechten Seite, da hatte eine unserer Mitarbeiter, hatte dann ihre Eltern auch zum Glauben geführt, beziehungsweise uns eingeladen. Wir haben dann mit denen gegessen und über das Evangelium gesprochen und so weiter. Und die haben dann auch das Evangelium angenommen und haben sich auch taufen lassen. Oder hier in dieser anderen Truppe, diese acht Leute, da waren drei Ü70. Die haben das Evangelium von anderen alten Leuten gehört. Da waren zwei mittleres Alter, da waren es der Nachbar, der den nächsten Stand hatte, also da, wo sie ihr Geschäft hatten, oder solche Leute. Also alles Leute, die man kennt, Nachbarn, Berufskontakte oder sowas, sind Gelegenheiten, das Evangelium weiterzugeben. Und die haben das genutzt. Und im Prinzip fast die ganze Begleitung war dann auch eben von diesen Gemeindegliedern und Mitarbeitern. Und dann sind noch drei Teenager dabei, da haben die Eltern sich auch Mühe gegeben. Und die Gemeinde natürlich auch, das ist auch schön zu sehen, dass Sonntagsschularbeit auch Früchte trägt, auch wenn nicht so schnell. Das sind Hausbesuche und ich mache die nicht alleine. Im Prinzip mache ich eigentlich gar nicht so oft jetzt Hausbesuche, gerade in der Corona-Zeit waren die Leute da ja auch ein bisschen sensibel. Und aber das hier waren eben Situationen, wo das auch dann gewünscht war. Die alte Dame hier mit dem lila Anzug, die ist dann auch wenige Wochen später gestorben. Also das war im Prinzip so ein Abschiedsbesuch. Und bei dem anderen, da sind wir extra in die ländliche Heimat einer Frau aus der Gemeinde gefahren und haben die Eltern besucht und denen nochmal das Abendmahl ausgeteilt, weil das auch nicht so leicht möglich ist. Der Vater war an Krebs erkrankt und hat in der Zeit dann auch zum Glauben gefunden. Ja, wir machen das oft zusammen mit Mitarbeitern, damit die auch diese Verantwortung sehen, und die machen das auch. Die gehen dann auch und machen viele Hausbesuche. Und ich habe eben schon kurz von Schulungen gesprochen. Wir haben alles Mögliche schon geschult gehabt, aber es ist immer noch nicht genug. Wir haben hier eine Schulung für Leute, die wir vorbereiten sollen, im Zweifelsfall dann auch zu predigen. Was heißt im Zweifelsfall? Also falls nicht nur ich nach Deutschland gehe oder geschickt werde oder rausgeschmissen werde, sondern falls vielleicht auch der Pastor oder seine Frau auch verschwinden irgendwie, denn das ist in letzter Zeit in China auch öfters vorgekommen, also dass die verhaftet wurden und plötzlich weg waren. Und dafür vorbereitet sein, dass die dann vielleicht nicht mehr an dem Versammlungsort sich treffen, aber hier und da in den Familien, und dass dann auch jemand fähig und bereit ist, da hinzustehen und das Evangelium weiterzugeben. Das andere Bild ist auch noch was ganz Interessantes. Das waren auch Hauskreisleiter, und die haben mich ganz zum Schluss noch gefragt: Brigitte, uns ist was aufgefallen. Du stellst so gute Fragen. Kannst du uns nicht mal beibringen, wie man gute Fragen stellt? Die braucht man ja in Bibelarbeiten, die braucht man aber auch bei Hausbesuchen, um mit den Leuten besser, tiefer ins Gespräch zu kommen und nicht jetzt nur so an der Oberfläche irgendwie. Und das war denen dann am Schluss noch so ganz wichtig. Und das wollen wir auch irgendwann dann noch weitermachen, wenn ich mal hier ein bisschen angekommen bin. Jetzt habe ich was Schönes, da muss ich jetzt wahrscheinlich eine Belohnung aussetzen. Was denkt ihr, was das ist? Wozu lädt der nette Koch uns ein? Zahlen essen? Ihr Jüngeren, ihr müsst doch darauf kommen, ihr habt doch Fantasie. Nee? Hm? Nee? Keine Idee. Ingen, du musst wissen. Okay, dann verrate ich's. Hat heute jetzt keiner eine Belohnung gekriegt. Ja, es gibt in China den schönen Satz: die da oben haben ihre politischen Strategien und wir hier unten haben unsere Gegenmaßnahmen. Und dieser nette Koch, den hat unser Pastor produziert, um uns Mitarbeiter einzuladen zu einem Treffen, ein Zoom-Treffen. Oben ist die Raumnummer und unten das Passwort. Steht aber nicht dabei. Wer denken kann, der weiß es. Oder so ähnlich. Ja gut, man muss schon ein bisschen Insider sein. Ja, also man braucht in China definitiv Kreativität. Und das haben wir eben versucht zu entwickeln. Manche haben es mehr, manche haben es weniger. Aber die Gruppen, unsere Hauskreise, die haben ganz kreative Namen. Unser Mitarbeiterkreis sowieso. Alles, was über WeChat läuft, muss irgendwie kreativ bearbeitet sein. Also zum Beispiel Texte mit christlichem Inhalt zu verschicken, geht gar nicht. Wenn man das unbedingt will, dann muss man den Text irgendwie zu einem Bild verarbeiten und noch ein paar Mal kreuz und quer und dann geht's. Überwachung, das können wir auch. Und zwar machen wir es so, unser Versammlungsraum ist 2 Stockwerke über dem Eingang. Und unten ist eine Kamera, oben sitzt einer am Monitor. Und wenn da jemand jetzt käme von den Leuten, die wir nicht willkommen heißen, sage ich jetzt mal Polizei oder sowas oder das Nachbarschaftskomitee, dann wüssten wir ganz schnell, da unten ist was los, hier oben schnell Predigertausch und dann wird wir haben das ein Zentrum für Diabeteskontrolle gemietet und dann wird jemand dastehen, der über Diabeteskontrolle redet. Alles geplant. Flexibilität. Ja, wenn das eine nicht mehr geht, dann machen wir das andere. Haben wir in der Apostelgeschichte übrigens auch gelesen, wie der Paulus dann, wenn hier Verfolgung kam, dann ist er dahin ausgewichen und so weiter. Und so haben wir das eben auch gemacht. Mit online, offline. Einmal, da war ein Freitag oder Samstag, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, dass wir feststellten, unterhalb unseres Versammlungsraums, da sind jetzt diese Corona-Testzentren also aufgebaut. Und die Leute, die da stehen, das sind auch die Leute, die die Religion unter Kontrolle halten sollen. Und die hatten voll den Blick auf unseren Eingang. Da konnten wir natürlich dann an dem Tag keine Versammlung abhalten. Und dann sind wir von jetzt auf gleich dann entschieden, wir gehen online. Flexibilität. Ach, ja, ist die Antwort schon rausgekommen? Ach, das wollte ich jetzt nicht. Schade. Also, welche biblischen Bücher und Texte bereiten Gemeinden auf Verfolgung vor? Also wir gehen ja davon aus, dass es noch stärker wird. Und wir haben also in den letzten Jahren dann wirklich entweder in Predigten oder in unseren Bibelarbeiten verstärkt eben solche Texte auch mit reingenommen. Daniel, das ist euch bewusst, die Endzeitreden Jesu oder auch diese Worte mit dem nehmt mein Kreuz auf euch und folgt mir nach, nehmt euer Kreuz auf und folgt mir nach, die Apostelgeschichte, ganz viel Verfolgung, Thessalonicher, Petrusbriefe. Und dann die Offenbarung. Und diese fordern, also außer Daniel natürlich, diese anderen, die sind mehr jetzt, sprechen mehr von lokaler Verfolgung oder von in einer kleinen Region. Aber als die Offenbarung geschrieben werden sollte oder als zu der Zeit, da hat Gott vorausgewusst, jetzt kommt eine Verfolgungszeit über das ganze Römische Reich. Und in der Zeit hat er diese Offenbarung Jesu Christi dem Johannes gegeben. Also den Leuten in der Gemeinde und dem Johannes selber zeigen, wer ist Jesus Christus eigentlich. Wir verstehen Offenbarung immer so als das Buch über die irgendwann mal ganz ferne Zukunft. Aber die Bibel sieht die Offenbarung nicht so, sondern es war wirklich für die Gemeinde damals eine Offenbarung für das, was jetzt bald geschehen wird. Wir denken vielleicht, naja gut, es ist ja dann doch nicht so gekommen. Ja doch, es ist für die damals so gekommen, eben die Verfolgung über das ganze Reich hinaus, unter Domitian. Ich habe mir vorgenommen, die Offenbarung 1 heute jetzt noch mit euch zu teilen. Es war vor 2 Jahren ungefähr, ein bisschen später, da hat mein chinesischer Chorpastor gesagt, Brigitte, machst du das mal, predigst du mal die Offenbarung bitte. Und dann habe ich mich da mit Zittern und Zagen dran gemacht. Und es ist mir so vieles so wichtig und so bedeutsam geworden, was ich vorher entweder nicht gewusst oder noch nie gedacht hatte oder so. Und ich denke, ich will davon ein paar kleine Sachen mal heute antippen. Ja, sie wurde zur Vorbereitung für groß angelegte Verfolgung verfasst und es ist ein Buch über Anbetung. Also ganz viel Szenen, wo im Himmel Anbetung ist, aber auch viel beschrieben, ja, wen beten wir denn eigentlich jetzt hier auf der Erde an? Und da diese Frage halt im Raum steht. Und es ist von daher auch ein Buch, es ist ein Buch mit vielen Symbolen und mit vielen Bildern und das macht uns Schwierigkeiten manchmal beim Deuten. Aber heute werden wir schon auf eins davon, auf mehr als eins davon treffen. Das Symbol 7, das steht im Prinzip in der ganzen Offenbarung immer für eine Fülle und für die Heiligkeit. Kommen wir gleich noch drauf. Es ist ein Buch der Gegensätze, wie ich oben schon gesagt habe. Die Frage ist, wen betest du an? Wem gibst du dich hin? Wem gehorchst und folgst du im Zweifelsfall? Und von daher ist es eben auch ein Trost und eine Hilfe für Leute in der Verfolgung. Ehe ich das jetzt weiter erzähle, will ich ein bisschen vorlesen. Ich lese das immer in Abschnitten, damit ihr nicht alle auf einmal so einen dicken Brocken hört, den ihr gar nicht gerade verdauen könnt. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und er hat sie durch seinen Engel gesandt und seinem Knecht Johannes kundgetan, der bezeugt hat, das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus, alles, was er gesehen hat. Selig ist, der da liest und die da hören, die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Es ist die Offenbarung Jesu Christi. Wir sagen oft die Offenbarung des Johannes. Also wer offenbart da hier wem was? Gott offenbart Jesus Christus für den Johannes, also durch den Engel, erst dem Johannes und durch den Johannes dann den Gemeinden. Und dieses Wort Offenbarung, das würde man vielleicht heute mit Enthüllung beschreiben. Also es ist, wenn man sich, wenn die Autos ihr neues Modell vorstellen, dann ist das erst so ganz geheimnisvoll abgedeckt. Und dann irgendwann ist der Tag der Enthüllung und dann wird es publik und dann ist da wow, der Wow-Effekt. Und wir denken manchmal, naja gut, alles was wir über Jesus wissen, so vieles, das ist uns auch längst bekannt. Was gibt es denn da jetzt noch in der Offenbarung für einen Wow-Effekt? Das werden wir gleich sehen. Gut, ich lese mal weiter. Es geht darum, dass wir das, ihr seid heute gesegnet. Habt ihr das schon gehört? Ich komme gleich nochmal drauf. Gesegnet, nee, selig ist, der da liest, ich, und die da hören, ihr, die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Also es geht ums Behalten. Da geht jetzt nicht nur, wer hat das schärfste Köpfchen und kann sich das am besten merken, sondern wer hält sich daran? Also es geht ums Zauhirn, ums Hirn. Und Hirn bedeutet, man muss die auch Folie holen. Also das Behalten ist dem Johannes wichtig. Johannes an die 7 Gemeinden in der Provinz Asien. Also 7, habe ich was eben gesagt, was ist das für eine Zahl? Die Zahl der Fülle. Also es ist nicht nur an diese 7 Gemeinden in Kleinasien gerichtet, sondern an alle Gemeinden in Kleinasien und an alle Gemeinden irgendwo auf der Welt durch die Jahrzehnte und Jahrtausende, an alle Gemeinden, die 7. An die 7 Gemeinden in der Provinz Asien. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Und von den 7 Geistern, die vor seinem Thron sind. Und von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und Herr über die Könige auf Erden. ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat vor Gott, seinem Vater. Ihm sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Mein erster Abschnitt. Der treue Zeuge. Das heißt nicht nur, dass die Worte, die Jesus gesprochen hat, verlässlich sind, sondern Zeuge, das ist das Wort Martyrs, also wo wir unser Wort Martyrer herhaben. Jesus ist der treue Blutzeuge, der durch sein Leben Gottes Wort an uns weitergegeben hat, durch seinen Tod am Kreuz. Offenbarung 1, Vers 5. Der treue Zeuge ist nicht nur ein verlässliches Wort, sondern er ist wirklich treu bis zum Tod. Der Erstgeborene von den Toten. Ähnliches kommt auch in anderen Büchern des Neuen Testaments vor. Aber dieses Erstgeborene von den Toten, das heißt ja, es kommen da noch andere hinterher. Und der Erstgeborene ist der in der Welt damals, der das große Erbe kassiert. Und es ist der, der zu sagen hat. Und es ist der, der mit den anderen Brüdern und Geschwistern verwandt ist. Der Erste unter vielen. Wir sind seine Brüder und Schwestern. Könnt ihr euch das vorstellen? Ist das ein Wow-Effekt? Der Erstgeborene von den Toten. Herr über die Könige auf Erden. Da kommen wir gleich nochmal ein bisschen besser, mehr zu. Wenn man sich jetzt heute mal so unsere Könige der Erde vorstellt, sei das nun Xi oder Putin oder ihr wisst schon, wer noch alles dazugehört zu der Riege, die meinen, wir sind die Herren dieser Welt. Wir entscheiden, was gut und böse ist. Und die sind wahrscheinlich, also dieser König dieser Erde, dieser König dieser Welt, wer ist denn das in der Bibel? Der in der Luft herrscht, der Satan. Viele von diesen Königen, die sich selbst für das Allerwichtigste halten, sind missbraucht und gebraucht von dem Herrn dieser Welt, von dem Satan. Und tun das, was der will. Und Jesus sagt hier, Leute, ich bin der Herr über die Könige der Welt. Ihr braucht nicht Angst zu haben vor den anderen, die sich aufspielen als Könige, sondern ich bin der Herr. Warum tut das jetzt nicht mehr? Machen wir weiter. Ja, mein Erlöser, das ist jetzt auch keine große Offenbarung, ich hoffe, dass wir das alle wissen, dass er das ist. Er ist mein Erlöser, mein Herr. Der uns auch zu Königen und Priestern gemacht hat. In Vers 6. Fühlt ihr euch als König? Fühlt ihr euch als Priester? Also Priester konnte ja nur sein, wer Jude war. Und dann unter den Juden noch, wer eben aus dem richtigen Stamm war, eben aus dem Stamm Levi. Und aus dem richtigen Haus, aus dem Haus Aarons. Also die ganze Stammlinie musste stimmen. Und dann, wer konnte Priester sein? Nur die Männer. Die anderen hatten leider Pech gehabt. Und jetzt? Und jetzt? Wer sind jetzt die Könige und Priester? Nicht nur die Juden, sondern auch die Griechen. Nicht nur die Gebildeten, sondern auch die Ungebildeten. Nicht nur die Elite, sondern das ganze Volk der Kinder Gottes sind Könige und Priester. Priester, die was tun sollen? Opfern, Opfer des Gebets aufbringen vor den Altar Gottes und die das Wort verkündigen sollen von dem, der uns gerettet hat, der uns gebracht hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, haben wir eben in der Lesung über Petrus gelesen, vom Petrusbrief. Wir alle, die wir an Jesus Christus glauben, sind das. Wow. Wow? Wow, das heißt, wow! der kommende Richter der Welt. Kommen die Leute, die die Gemeinden verfolgen, damit durch? Vielleicht. Vielleicht für die nächsten 10 Jahre. Vielleicht die nächsten 20 Jahre. Vielleicht bis zum Ende ihres Lebens. Aber dann, der kommende Richter der Welt, vor dem werden alle, die nicht zu ihm gehören, sage ich jetzt mal dazu, es werden ihn sehen, alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben, und es werden wehklagen um seinetwillen alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Also genau genommen haben ja nur 2 bis 3 Leute ihn durchbohrt, also die die Nägel in die Hände geschlagen haben und der mit der Lanze gestochen hat. Die 2 oder 3. Geht es um die 2 oder 3? Nicht nur, definitiv nicht nur, sondern alle, die gegen Jesus sich gestellt haben und das Opfer nicht angenommen haben, die werden wehklagen, weil sie zu doof waren. Sag ich jetzt mal so platt raus, ja. Also ich meine, die werden dann irgendwann plötzlich merken, Mist gemacht, den Falschen angebetet, den Falschen verfolgt. Und müssen dann vor dem Richter stehen. Der Vers 8, das ist, ich habe das jetzt schon gezeigt. Ich bin das A und das O, spricht Gott der Herr. Dieses spricht Gott der Herr, also das ist im Griechischen genau der Ausdruck, den damals der Kaiser Domitian für sich eingeführt hat. Also wenn der so einen Erlass erlassen wollte, dann hat er gesagt, Gott, der Herr, spricht. Und das war sein Erlass war. Das war der Anspruch. Eine frech dreiste Aussage, sich selbst als Gott, den Herrn, zu bezeichnen. Die Herrscher unserer Tage sind nicht mehr ganz so frech dreist, obwohl sie auch noch frech genug sind. Aber die sagen wenigstens nicht, dass sie Gott sein wollen, aber sie verhalten sich so, als wenn sie über alle Menschen bestimmen wollten. Und als ob sie zu entscheiden hätte, was gut und was böse ist. Aber hier spricht Gott, der Herr, der das A und das O, also Alpha und Omega, der erste und letzte Buchstabe des griechischen Alphabets. Ursprung der Menschheit und der ganzen Schöpfung und das Ziel des ganzen Schauspiels ist Jesus Christus, der da ist und der da war und der da kommt, der Herr, der Allmächtige. Alpha und Omega, der Lebendige, der Allmächtige. Alles in dem einen Vers 8. Wo läuft es hin mit unserer Welt? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Ich denke, wir gucken dann die nächsten 10 Jahre an und wir denken, was kann noch alles Schlimmes passieren? Und wir sehen, dass es manchmal vielleicht auch bedrohlich werden wird. Aber richten wir unsere Augen auf Jesus Christus, der das Alpha und das Omega, der Lebendige ist. Die anderen haben alle Angst vorm Tod. Deswegen färben sich der Ski und all die anderen die Haare so schwarz. Die wollen leben bis 100. Das ist das Ziel. Ob sie es schaffen, ist nochmal eine andere Frage. Ist das in ihrer Hand? Jesus ist der Lebendige. Und der Allmächtige. Jetzt nochmal ein bisschen zurück. Jetzt lese ich den nächsten Abschnitt. Nee, den lese ich nicht ganz, den erzähle ich ein bisschen. Johannes hat diese Offenbarung ja empfangen auf der Insel Patmos, wo er verbannt war. Also im Prinzip schon in der Verfolgungssituation zuerst war er der Pastor, der Leiter von der, zumindest der ganzen Region Asia, Kleinasien, vielleicht auch noch darüber hinaus. Und den haben sie zuerst weggesperrt. Der hat von Gott diese Offenbarung empfangen und der sagt nun, also ich bin mit euch zusammen. Ich nehme teil an euren Verfolgungen. Ich bin genauso, muss genauso geduldig das ertragen wie ihr. Und dann offenbart sich Gott ihm, und zwar, das lese ich jetzt wieder, und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter, und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich, angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee, und seine Augen wie Feuerflammen, und seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht, und seine Stimme wie großes Wasserrauschen, und er hatte 7 Sterne in seiner rechten Hand. Und aus seinem Munde ging ein scharfes und zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot, und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Nochmal. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was geschehen soll danach. Das Geheimnis, die Erklärung, das Geheimnis der 7 Sterne, die du gesehen hast, in meiner rechten Hand und der 7 goldenen Leuchter ist dies. Die 7 Sterne sind Engel der 7 Gemeinden und die 7 Leuchter sind 7 Gemeinden. Wen sieht Johannes da? Ich denke ganz eindeutig, er sieht Jesus und er sieht ihn als den, der mitten unter den Gemeinden ist und die Situation kennt. Das steht ja hier, der mitten unter den Gemeinden ist, unter den 7 Leuchtern. Und hinten ist erklärt, die 7 Leuchter, das sind die Gemeinden. Und die 7 ist für, steht für alle Gemeinden, auch uns heute. Und wenn wir dann, das mache ich heute nicht, aber wenn ihr irgendwann mal zu Hause weiterlest, im Kapitel 2 und 3, da kommt dann die spezielle Botschaft an die einzelnen Gemeinden. Und die haben alle ihre spezielle Situation und er kennt die ganz spezielle Situation jeder Gemeinde und ja auch jedes Einzelnen in der Gemeinde. Der sagt, da sind die Leute, die wirklich treu sind und für sich für mich einsetzen und die an meinem Wort festhalten und die so viel leisten im Namen Jesu. Und er kennt auch die Motive da von jedem Einzelnen. Ist das nur Pflichtbewusstsein oder ist das lauter Liebe, die uns antreibt? Er weiß es. Er kennt die Leute, die Verfolgung leiden, die vielleicht sogar hingerichtet wurden um des Glaubens willen. Er kennt die, die festgehalten haben oder die noch festhalten, auch angesichts des Todes. Er kennt die, die falsche Lehren verbreiten. Er kennt die, die diese falschen Lehren hören und schlucken und nicht sich rühren. Habe ich jetzt die Zeit schon überschritten? Nee, okay. Er kennt uns, jeden von uns. Und er gibt dann den Leuten die entsprechende Anweisung. Kehrt um. Bei dir hapert es an der Stelle. Bei dir hapert es an der Stelle. In der Gemeinde ist alles gut. Es sind 2 Gemeinden, die nicht getadelt werden. Das eine ist Smyrna, das andere Philadelphia. Oder Philadelphia. Die beiden Gemeinden werden nicht getadelt. Aber er gibt ihnen ganz tolle Voraussagen. Was würde er sagen zu unserer Situation, zu dir, zu deiner persönlichen Situation? Er ist es, der mitten unter den Gemeinden wandelt und die Situation kennt. Der die Boten der Gemeinde in den Händen hält. Also Angelos, das griechische Wort, wird manchmal mit Engel übersetzt und hört sich ja auch so ähnlich an. Aber es ist eigentlich im Griechischen das Wort für Bote. Nun sind natürlich viele Engel auch Boten Gottes und manche sind zum Schutz gesandt, manche haben diese oder jene Funktion. In der Offenbarung kommen dann auch noch mehrere Engel vor. Aber wann wird es als Engel übersetzt oder wann sind Engelwesen damit gemeint und wann sind normale Boten damit gemeint? Die Ausleger sind sich hier nicht einig, wer gemeint ist, ob die Gemeinden extra ihre Schutzengel haben oder ob Johannes vielmehr von Boten spricht. Also Leute, ich sage jetzt mal, Bote sein, und das war ja mit Reisen und mit allem Möglichen verbunden. Ich würde mal sagen, Leute, die an exponierter Stelle sind, die der Gefahr ausgesetzt sind in den Gemeinden. Also meistens sind die Pastoren in China am meisten gefährdet. Dann auch Leute, wo ihr vielleicht gar nicht dran denkt, die auch mehr gefährdet sind als andere. Die, die das hier hinten Michaels Job machen, am Internet unterwegs sind und Sachen verschicken, hochladen. Oder die Leute, die die Finanzen verwalten. Das ist ein ganz heißes Eisen. Die Gemeinden können ja nicht als Gemeinden ein Konto eröffnen, das ist ja verboten. Also müssen die unter einem privaten Namen sozusagen ein Konto eröffnen für die Spenden. Und derjenige ist sehr hoch in Gefahr. Der hat einen richtig gefährlichen Job in der Gemeinde. Hättet ihr jetzt nicht gedacht, gell? Die Boten der Gemeinde hält er in den Händen. Die, die am meisten exponiert sind und der Gefahr ausgesetzt sind, die hält er in der Hand. Ist das was? Ist das ein Satz, der einem gut tut? Also, ich weiß ja nicht, ob die Auslegung stimmt. Aber ich denke, das muss es sein eigentlich. Das muss der gemeint haben. Und ich fühle mich da selber auch mit einbegriffen. Über diese ganzen 38 Jahre, dass ich niemals richtig rausgekickt wurde. Ich meine, unsere Gemeinde ist mehrmals aufgefallen. Und Lichin oder auch der jetzige Pastor wurden dann zum Tee gebeten. Ich wurde auch einmal zum Tee gebeten. Also zum Tee gebeten heißt vorgeladen. Aber es ist niemals wirklich was passiert. Die haben gedroht, aber die haben nichts gemacht. Sind wir da nicht wirklich, haben wir das nicht erlebt, in seiner Hand geborgen? Gut, es geht anderen auch anders. Aber vielleicht auch erleben sie das auch im Gefängnis, dass sie da auch noch in seiner Hand geborgen sind. Ja, der Majestätische mit dem zweischneidigen Schwert, der den Anbeteten tröstet, nicht umbringt. Den, der da vor ihm niederfällt, vielleicht in Ehrfurcht, vielleicht in Furcht. Ich weiß es nicht, was der Johannes gefühlt hat. Aber er betet an vor diesem großen, mächtigen, majestätischen Herrn. Dieses lange Gewand, diese Goldschleife, das erinnert an den hohen Priester. Das erinnert an irgendjemand, der Macht hat, und dann dieses feurige Schwert, die Füße wie glühendes Erz, das kann einem schon Angst einflößen. Aber was ist unsere Stellung Jesus gegenüber? Ist es Angst oder ist es Anbetung? Weißt du selber am besten. Oder sehen wir ihn gar nicht als diesen Herrscher, diesen Herrn? Der die Schlüsselgewalt über Tod und Hades hält. Hades, das muss ich ein bisschen erklären. In der Luther wird es einfach als Hölle übersetzt, das finde ich nicht richtig. Der Hades, das ist das Totenreich, ich hätte fast gesagt, die Abteilung, wo die Ungläubigen hinkommen. Wo die warten auf das letzte Gericht hinterher. Das war nur ein kurzer Einschub, aber da steht das Wort Hades. Und also was für Hades steht. Diese Leute, die jetzt sich wer weiß wie groß fühlen, die sich meinetwegen Gott und Herr nennen, die sich sonst was nennen, die bestimmen wollen, was gut und schlecht ist, die müssen eines Tages damit zurechtkommen. Mit diesem majestätischen Herrn, der richten wird, der das zweischneidige Schwert hat. Und vor allem, wenn sie dann auch noch gehört haben, wie man gläubig wird und wie man eigentlich zu Jesus stehen sollte und es dann noch ablehnen. Ich weiß nicht, ob das nochmal eine Nummer heiser wird. Wenn wir Jesus so sehen, was macht das dann mit uns? Selig ist, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung. Und behalten, festhalten, sich danach richten, was darin geschrieben ist. Denn die Zeit ist nahe. Was bedeutet das alles für mich? Welche dieser Enthüllungen Jesu löst bei mir einen Wow-Effekt aus? Wow! Jesus hält mich in seiner Hand. Wow! Jesus hat mich zu einem König und Priester gemacht. Ich bin nicht mehr eine ganz kleine, unbeachtete alte Frau. Ich bin nicht mehr, ich weiß nicht was, wie du dich definierst. Ich bin ein König vor Gott. Ein Priester. Ein König, der mit Jesus herrschen wird, kommt in der Bibel dann weiter hinten. Wir sind Priester, die jetzt schon unsere Gebete opfern dürfen auf dem Thron vor Gott. Welche dieser Enthüllungen über Jesus löst bei dir ein richtiges Wow aus? Und welchen Zuspruch oder Trost gibt mir diese Erkenntnis, welche auch immer, wenn ich jetzt weiß, Jesus hält mich in seiner Hand. Jesus hält unsere Gemeinde in seiner Hand. Jesus hat die Macht über den Tod. Das, nebenbei eingeschoben, wenn wir in China unsere manchmal Beerdigungen abhalten, dann sehen wir auch mal, wie die Leute, die Buddhisten da in der Kapelle nebenan, ihre Beerdigungen abhalten. Und das sind Welten dazwischen. Die einen voller Hoffnungslosigkeit, voller alles zu spät, wir sehen uns nie wieder. Und wir mit dem, wir wissen, wo unser Bruder, unsere Schwester, unsere Mutter hingegangen ist. Auch in den letzten Jahren, als Lichins Mutter bei uns war und sie war nicht hoffnungslos. Sie hat den Glauben gehabt. Welchen Zuspruch, welchen Trost gibt uns irgendeine von diesen Erkenntnissen heute, dass der Mächtige, der mit Augen mit wie Feuerflammen hat, mich nicht umbringt, sondern die Hand auf mich legt und sagt, oh, schön, dass du mich anbetest. Ist das nicht toll? Und welche Herausforderung, welchen Anspruch habe ich gehört, den ich halten und behalten will? Habt ihr was gehört heute? Ich hoffe es. Und ich hoffe, dass wir alle wirklich lebendige Steine werden. Ich habe das Uchan bei den lebendigen Steine-Gemeinde weggemacht, weil es der Titel für die ganze Präsentation sein sollte. Und ich möchte, dass wir alle wirklich lebendige Steine, ein hohes, hohes priesterliches Königtumsvolk werden, Gottesvolk, die nicht Angst haben vor den Herren dieser Welt, sondern wissen, ich bin, was immer kommt, in Gottes Hand. Wir haben eben das, also ich fand das so klasse, das Lied, was der Jürgen eben ausgesucht hat, mit dem Vertrauen in allen Ängsten, in aller Ungewissheit, in allem, was man nicht weiß. Wir haben Vertrauen, wir können Vertrauen haben, weil wir in seiner Hand sind, in der Hand des Allmächtigen. Amen. Jetzt bin ich meine Geschenke doch nicht losgeworden.